seit 50 Jahren die niedrigste Zahl an Apotheken, 16.500.
Und immer noch zu viel. Erkläre ich aber auch gerne, warum.
Willkommen bei eHealth Pioneers. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Mit Andrea Butzi.
Moin Oliver, wie geht's uns denn heute?
Moin Andrea, gut geht's uns.
Ich freue mich heute ganz besonders, weil wir über das Thema Digitalisierung im Apothekenmarkt sprechen. Ich muss ja zugeben, ich war da vorher nicht so gut up to date, wie vielleicht so im Klinikmarkt bei MVZs niedergelassenen, diese ganzen Strukturen, kannte ich mich super aus und habe da jetzt nochmal richtig eingetaucht in das Businessmodell Apotheke. Wie gut kennst du dich da aus?
Ist auch nicht so 100% mein Spezialgebiet. Apotheke ist halt irgendwie auch immer noch ein eigenes Business. Mir ist irgendwie schon bewusst, dass das E-Rezept schon einfach ein unglaublicher Umsatztreiber für Online-Apotheken sind oder waren oder auch nach wie vor sind und sicherlich auch sein werden. Aber der Apothekenmarkt, weil er zwar zum Healthcare-Bereich dazugehört, aber eben doch irgendwie immer so ein Sonderfall ist. Also ich muss sagen, ich habe hier heute auch einiges beim Hören des Podcasts gelernt.
Ja, bevor wir reingehen und ihr nochmal reichlich Fakten von Theresa Holler erfahrt, kurz noch zu meiner Gästin. Theresa Holler ist COO bei Redcare Pharmacy und eine der Geschäftsführerinnen bei Shop Apotheke Europe. Ich glaube, der Name sagt eigentlich jedem was. Finde ich total klasse. Ein Unternehmen, was es wirklich schon sehr lange am deutschen Markt gibt und auch die Marke toll aufgebaut hat mit Kommunikation. Gibt ja auch noch andere Player. Und wir lernen vor allen Dingen auch von Theresa, beziehungsweise hören von ihr, dass sie sagt, die Hälfte der Apotheken muss weg. Das ist natürlich jetzt mal eine Steilvorlage, um so richtig hochzugehen als niedergelassener Apotheker, Apothekerin versus Online-Apotheken. Oliver, was hast du so im ersten Hören mitgenommen?
Na, ich glaube, was dort beginnt, ist so ein Wettlauf um die hybride Versorgung. Und die können natürlich sowohl stationäre als auch Online-Apotheken leisten. Und da bin ich jetzt ehrlich gesagt gespannt, wie innovativ die niedergelassenen Apotheken sind versus Online-Apotheken. Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, so viel oder so weit kenne ich mich im Apothekenmarkt dann doch noch aus. Ein Apotheker darf ja, glaube ich, nicht mehr als 5 Apotheken betreiben. Das ist natürlich auch ein bisschen David gegen Goliath, weil man im Online-Bereich natürlich deutlich größer und präsenter durch die digitale Macht sein kann.
Ja, sie sagt auch, das ist einfach wie im E-Commerce, ne? Da gibt es ja auch die Boutiquen, die Geschäfte, die man auch gerne analog persönlich aufsucht, weil man dort einen besonderen Service bekommt. Den muss man aber auch erkennen und den Rest macht man vielleicht online mit seinen Standardbestellquellen, wo man einfach auch so ein bisschen ja seine Nice-to-Haves und die Sachen, die man so sieht, ganz easy bekommen kann. Und ich war super erstaunt, was es wirklich auch, seit es überhaupt Online-Apotheken gibt, für weitere Services gibt. Und sie behauptet ja auch, dass es eine bessere Beratungsqualität in Online-Apotheken geht. Dazu habe ich sie auch richtig gelöchert. Das sollte sie mir nochmal erklären. Spoilern wir hier jetzt nicht. Hört einfach mal rein. Das war wirklich auch aus meiner Sicht überzeugend. Und was ich auch nicht wusste, es gibt ja ein Honorar, ne? Für jeden Menschen, der mit einem Rezept in eine Apotheke geht, gibt es ja ein Honorar, was sich seit Jahren aber oder seit Jahrzehnten nicht erhöht hat, was natürlich auch ein bisschen schwierig ist aufgrund der aktuellen Preisentwicklung, die wir ja alle spüren. Aber es gibt keine Standards für Beratungsqualität im Apotheker-, Apothekerin-Patientinnen-Gespräch. Hast du das auch aus deiner Beobachtung so erlebt? Also man geht ja doch recht regelmäßig in eine Apotheke. Wie empfindest du das?
Das empfinde ich auch als sehr, sehr schwankend. Ich muss jetzt sagen, wenn ich jetzt, und ich bestelle regelmäßig auch bei Online-Apotheken, da sind es aber in der Regel OTC-Produkte. Das heißt, dass auch jetzt gar nicht so wahnsinnig viel Beratung irgendwie erforderlich. Bei RX wäre das jetzt sicherlich was anderes. Aber in stationären Apotheken muss ich auch sagen, da ist es mal so. Und da sind dann wiederum vielleicht Online-Apotheken im Vorteil, weil sie da bessere Standards einziehen können, wie dann eben auch Beratung, die in der Regel dann ja schriftlich sein muss, aussehen kann.
Ja, das ist natürlich dann auch nachvollziehbar, weil man das ja per E-Mail auch bekommt und teilweise auch bei Kalenderfunktionen erinnert wird. Fand ich irgendwie auch ganz überzeugend und meine Beobachtung ist tatsächlich auch, dass die Beratung auch sehr volatil ist und ich persönlich erwarte auch gar keine Beratung von meinem Apotheker oder meiner Apothekerin. Das ist ganz komisch. Ich will immer nur mein Rezept hinzeigen, dann kriege ich meine Ware und dann düse ich wieder ab. Liegt das daran, dass ich vielleicht zu viel weiß oder ist das so eine allgemeine Haltung?
Ich empfinde das ähnlich. Das hängt aber auch ein bisschen mit meinem leichten Fetisch zusammen, dass ich gerne einfach nach Wirkstoffen kaufe und nicht nach Marken. Und das fällt mir natürlich in Online-Apotheken deutlich leichter, während mir natürlich in stationären Apotheken gerne mal das doppelt bis zweieinhalbfach teurere sogenannte Originalprodukt irgendwie aufgeschwatzt wird oder gesagt wird, das andere Produkt, was quasi ja vom Wirkstoff identisch ist, müsste man erst bestellen und das wäre dann erst morgen um 16 Uhr da.
Mensch, also da bin ich auf jeden Fall jetzt so richtig nochmal in das Apotheker-Game eingestiegen oder das Apotheken-Game und ich hatte mich sehr, sehr gut informiert, bevor ich mit Theresa Holler gesprochen habe. Ich habe ihr, glaube ich, viele kritische Fragen gestellt. Insofern wirklich sehr lohnenswert. Ist auch ein bisschen länger geworden, die Folge. Hört gerne rein. Und ich kann jetzt an dieser Stelle nur sagen, es lohnt sich. Herzlich willkommen, Theresa Holler, eine der Geschäftsführerinnen von Shop Apotheke Europe.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich persönlich immer, wenn wir die Chance haben, mal über das zu erzählen, was wir den ganzen Tag tun. Und ja, im Podcast eHealth Pioneers ist das eine gute Möglichkeit.
Theresa, bevor du die Möglichkeit bekommst, auch ein bisschen über Online-Pharmazie, Telepharmazie, wie wir es auch immer nennen, zu sprechen, habe ich ein kleines Quiz für dich vorbereitet aus deinem Wissensuniversum. Ich finde es ein bisschen einfach, aber mal sehen, ob du, muss ich meiner Redaktion mal sagen, sie es ein bisschen schwerer machen müssen. Aber ich lese es mal vor, weil ich muss nämlich ganz genau darauf achten, dass ich die richtigen kleinen Details sage, das jetzt wie so eine kleine Textaufgabe in Mathe, weißt du, von früher. In Deutschland werden inzwischen mehr als 50% aller E-Rezepte auch online eingelöst. Ist das Fakt oder leider noch Fantasie?
Leider noch Fantasie.
Ach, du bist aber auch wirklich mit allen Zahlen gewappnet, merke ich jetzt schon. Also,
aber das ist wirklich sehr nett gewesen, da zu punkten, das war okay. Hätten Sie 10% gesagt, da hätte ich wahrscheinlich schon überlegen müssen, wäre aber auch noch eindeutig gewesen. Bei 2% hätte ich dann überlegt.
Jeder, der mich kennt, weiß ja, dass ich total pro Digitalisierung bin. Insofern greife ich da immer ein bisschen höher ins Regal, damit das auch mal irgendwann Realität wird. Ich lese mal vor, wie es tatsächlich ist. Also du hast recht, es ist Fantasie. Online wächst zwar, aber über die Hälfte wäre in Deutschland aktuell ein riesiger Sprung. Laut Deutscher Apothekerzeitung lösen nur rund 10% ihr E-Rezept bei einem Online-Händler ein. Also der Unterschied ist, ne, dass man ein E-Rezept hat und damit in seine stationäre Apotheke geht und dort dann das ausgelesen wird und man es bekommt. Also dass man quasi nur kein Papier mehr mit sich rumschleppt. Also immerhin 10%.
Wobei man da, glaube ich, auch nochmal unterscheiden muss, die 10% würden ja am Ende 10% Marktanteil bedeuten. Und da sind wir noch weit von entfernt. Also wir liegen deutlich, deutlich drunter im einstelligen Bereich. Ich könnte mir vorstellen, dass eben Plattformen wie gesund.de mit reingezählt werden. Und dann, genau, also der wirkliche Online-Anteil liegt noch drunter, aber wir haben viel vor.
Ja, das stimmt. Also dann wären das ja tatsächlich... Nee, Moment. Laut Deutscher Apothekerzeitung lösen nur rund 10% ihr E-Rezept bei einem Online-Händler ein. Das heißt, 10% der E-Rezepte werden bei einem Online-Händler eingelöst. Ist das zu viel?
Jetzt können wir spezifischer werden. Die Privatrezepte sind ja noch keine E-Rezepte. Das heißt, die müssen wir rausrechnen. Also vom Grundprinzip stimmt es wahrscheinlich. Unsere Zahlen, wir haben jetzt heute einen Marktanteil von knapp über 1% und unsere Konkurrenten ähnlich. Von daher muss man sagen, ist das noch nicht bei den 10%.
Du arbeitest ja bei Shop Apotheke Europe, beziehungsweise das war vorher der Name, darunter kennen das vielleicht auch viele, also ich zum Beispiel auch. Jetzt Redcare Pharmacy, da bist du COO und du warst ja Mitarbeiterin Nummer 2 bei dem, was heute Redcare Pharmacy heißt. Das ist jetzt über 20 Jahre her. Wenn du zurückdenkst, hättest du dir damals vorstellen können, dass ihr heute die größte Online-Apotheke Deutschlands seid?
Fairerweise ja. Weil ich immer an das Modell geglaubt habe und immer gesehen habe, wie viele Optionen es doch gibt, die Kunden zu bedienen und ein gutes Angebot dem Kunden gegenüber zu machen. Und von daher, ob ich jetzt überlegt habe, dass es wirklich Europas größte Online-Apotheke wird, das wäre, glaube ich, vermessen. Aber dass wir groß werden, das hatte ich schon im Kopf, ja.
Genau, also auch in Europa, aber vor allen Dingen auch in Deutschland. Obwohl ich ja sagen muss, dass mir andere Online-Apotheken so vom Branding her stärker irgendwie aufgefallen sind. Also Doc Morris zum Beispiel. Wie habt ihr das geschafft, diese Zahlen zu erreichen? Also der Marktführer dann im Prinzip im Online-Bereich zu sein.
Ich glaube, Qualität zahlt sich aus. Es ist immer, und damit will ich nicht sagen, dass die Konkurrenz das nicht erfüllt, aber die Kunden, wir haben eine Wiederbestellrate von 87%. Und da sieht man, dass wer einmal bei uns bestellt hat, der kommt wieder. Und das ist eine Mischung aus zuverlässiger Lieferung, fairen Preisen und einem großen Sortiment. Und ich glaube, wenn man diese drei Komponenten permanent bespielt und für den Kunden eine gute Customer Journey hat, dann kann man einfach auch ohne, ich sag jetzt mal, Brand, und wir sind ja am Ende, wobei Shop Apotheke mittlerweile ein großes Brand ist, deswegen tun wir uns auch wahnsinnig schwer mit Redcare und das alles zu tauschen.
Also man kennt ja den Namen auch bei den Suchergebnissen zum Beispiel, ne?
Absolut.
Also wenn man über Google geht.
Genau, und so haben wir über Zeit dann eben den Konkurrenten den Rang abgelaufen. Einfach durch stetige Weiterentwicklung des Geschäftsmodells und durch eine Fokussierung auf die Core Value Proposition, die eben der Kunde von uns erwartet hat. Und das sind eben die Punkte: schnelle Lieferung, zuverlässige Lieferung, großes Sortiment und verlässliche Preise.
Ihr habt ja 2025 den Umsatz mit verschreibungspflichtigen Medikamenten in Deutschland fast verdoppelt, wenn ich das richtig recherchiert habe. Ich habe so verstanden, das E-Rezept war der Hebel. Stimmt das oder wärt ihr auch ohne E-Rezept so gewachsen?
Nee, der E-Rezept war ganz klar der Hebel. Also wir sind ja vor 25 Jahren mit Rezepten gestartet und haben immer auf das E-Rezept gehofft. Das war am Ende der Keim der ganzen Geschichte, dass eben die Regierung festgelegt hatte, es soll im Gesundheitswesen digitalisiert werden, unter anderem auch das Rezept. Und das hat dann mehr als 20 Jahre leider gedauert, bis es dann soweit war. Aber ohne das E-Rezept ist das Geschäftsmodell nur halb so gut. Ja, und am Ende die Digitalisierung oder das E-Rezept per se ist natürlich genau der Hebel, den wir brauchen, im rezeptpflichtigen Bereich einen digitalen End-to-End-Service anzubieten.
Ja, also ich meine, glaube ich, jeder, der mal Online-Apotheke vor Jahren genutzt hat, kennt das ja. Da kriegt man dann immer so Umschläge.
Zwei Umschläge, genau.
Also so wie, es erinnert mich so ein bisschen an mein erstes Bankkonto bei der Postbank. Da habe ich meine Überweisung auch immer in so Umschläge gesteckt und dann in Briefkasten geworfen. Also so alt bin ich auch schon, also so lange im Online-Game.
Es ist am Ende nichts anderes als das Bestellformular vom Katalog gewesen. Mhm. Ja, das war das Rezept. Genau, und durch die Digitalisierung gibt es natürlich eben jetzt die Möglichkeit, wirklich convenient für den Kunden sein Rezept einzulösen.
Mhm. Erzähl nochmal für alle, die jetzt hier auch vielleicht nicht so im B2B-E-Health-Bubble unterwegs sind und jetzt jemand vielleicht da nochmal genau diesen Weg verstehen möchte. Also ich bin beim Arzt, bekomme mein Medikament verschrieben, das wird mir auf meine Krankenkassenkarte hinterlegt als E-Rezept. Und wie komme ich dann zu euch?
Der ganze Datensatz liegt in der Telematik-Infrastruktur und meine Karte ist letztendlich der Schlüssel, um dort dem Healthcare-Provider, also sprich der Apotheke, dann Zugriff zu gewähren. Das heißt, der Kunde, der mit seiner Karte dann vom Arzt in die Apotheke geht, liest dort die Karte ein und mit dem Einlesen der Karte wird die Apotheke freigeschaltet, das Rezept aus der Telematik-Infrastruktur, ich sage jetzt mal, sich runterzuladen und hat dann eben den Datensatz. Und bei uns ist es eben so, dass da wir jetzt kein Kartenlesegerät haben und nicht physisch die Karten auslesen, haben wir eben die Möglichkeit bekommen, über den NFC-Reader der Handys letztendlich die Karten nach der Identifizierung des Kunden genauso auszulesen und dann auf die Telematik-Infrastruktur zuzugreifen, wie es letztendlich die Apotheken vor Ort auch machen. Das heißt, in unserem Falle ist dann eben der Kartenleser das Handy, das mobile Endgerät, und da wird die Karte dran gehalten und dann kann man direkt über unsere App A sehen, was auf dem Rezept ist. Das schätzen die Kunden sehr, weil sie sonst...
Ja, sonst ist das ja manchmal so ein bisschen so eine Überraschung. Ne? Hat der Arzt das jetzt auch wirklich da schon draufgeschrieben?
Exakt.
bin ich vielleicht doch zu schnell zur Apotheke gegangen. Das geht mir manchmal so, dass ich dann direkt von meinem Hausarzt dann zur Apotheke gehe und nee, ist noch nicht drauf.
Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben so ein paar Brüche in dieser ganzen Journey, wenn wir über Digitalisierung reden. Und dann ist es natürlich so, dass der Kunde am Ende Überbringer einer Plastikkarte geworden ist. Also er sieht gar nichts mehr. Das muss man, finde ich, fairerweise immer dazu sagen, weil am Ende, wenn wir sagen, es geht um den Endkunden, dann hat er in dem Falle den Kürzeren gezogen, wie ich finde. Und genau, dann ist es oft so, dass die Ärzte eine Sammelsignatur zur Verfügung haben. Das heißt, die ganzen Patienten, die über den Vormittag oder eben auch Nachmittag gekommen sind, werden dann durch den Arzt, die Rezepte werden einmal in Summe dann mittags zusammen freigeschaltet oder signiert. Das bedeutet, dass die Kunden, die morgens um 10 da waren, vor 1 gar keinen Zugriff auf ihr Rezept haben.
Na, jetzt habe ich es verstanden. Also danke nochmal für die Einordnung. Man
das
denkt
liegt
ja, man
mir sehr am Herzen, weil ich finde, das ist per se eigentlich ein Unding, weil dann habe ich auch schon mitgekriegt, dass in Praxen gesagt wird, aber gehen Sie jetzt nicht direkt in die Apotheke, sondern erst heute Nachmittag, weil das ist noch nicht auf Ihrer Karte. So, das könnte man anders regeln, finde ich, im Sinne des Kunden, weil der nämlich, wenn er vielleicht nicht mehr unbedingt mobil ist, dann wirklich dreimal hin und her läuft.
Ja, oder es ist ja auch oft so, dass gerade bei Fachärzten auch entsprechend gut ausgestattete Apotheken direkt nebenan sind, ne? Also das würde jetzt auch für die stationäre Apotheke sprechen. Darüber, Theresa, müssen wir natürlich auch einmal sprechen. Also idealerweise hätten wir ja ein hybrides System im Apothekenmarkt. Also es ist natürlich durchaus diese stationären Apotheken geben muss. Und dann aber auch für eine Großzahl anderer Kunden, die eben ne, zum Beispiel auch vielleicht in einem Versorgungsgebiet sind, wo sie nicht so Zugang zu einer Apotheke haben, auch eine Online-Möglichkeit. Und ich habe mir im Zuge dessen mal so ein paar Zahlen rausgesucht. Also gegenüber stationären Apotheken habt ihr ja als Online-Apotheke auch große Vorteile, was die Kosteneffizienz angeht. Wir haben ja im Moment ein absolutes Tief an stationären Apotheken. 16.500 habe ich jetzt gerade mal geguckt. Seit 50 Jahren die niedrigste Zahl an Apotheken.
Und ich bin jetzt mal provokant und immer noch zu viel.
Okay, interessant.
Erkläre ich aber auch gerne, warum.
Genau das möchte ich von dir hören. Stationäre Apotheken sterben 7%. Und der Abda sagt natürlich, das größte Problem ist, dass es ja seit 13 Jahren keine Honorarerhöhung gegeben hat, obwohl die Kosten um 65% gestiegen sind. Das sind natürlich irgendwie so Dinge, wo sich dann der Mensch von draußen fragt, ist unsere Politik und unser Gesundheitssystem und das auch, was jetzt in der Gesundheitsreform gerade auch angestoßen wird, ist das eigentlich ein Pro-Digitalisierungsstrategie und eine Absage an die stationäre Apotheke?
Also das ist ein großer Themenkomplex und ich versuche mal vorne anzufangen. Wenn ich sage, es sind immer noch zu viele, dann glaube ich, muss man sich als System irgendwann dafür entscheiden, was will man sich leisten. Will ich mir, und jetzt nochmal provokant, wirklich 4 Apotheken auf einer Straße leisten? Ja oder nein? Es gibt viele Länder, die die Frage mit Nein beantworten und Deutschland hat sie immer mit Ja beantwortet. Von daher ist es einfach eine Systemfrage, was möchte man eigentlich und was ist man auch bereit, sich das kosten zu lassen?
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Gibt es bei den Apotheken auch so eine Regulierung wie bei den zum Beispiel Hausarztpraxen, dass es so gewisse Sitze gibt, ne, die dann verteilt werden in bestimmten Regionen, wo auch eine Apotheke dann zum Beispiel ansässig sein darf?
Gibt's nicht.
Wäre das aus deiner Sicht denn in dem Kontext sinnvoll?
Ich bin ja immer ein Freund von wenig Regulierung, exakt, weil das reguliert sich, wie man sieht, irgendwann von alleine. Und damit meine ich nicht, dass das Honorar der Apotheken, und das ist mit Sicherheit ein Punkt, wo man sagen kann, das über Jahrzehnte nicht anzupassen, da haben die Apotheker schon einen fairen Punkt, das muss man ganz klar sagen.
Ist sehr destruktiv, ne? Das ist ja so ein bisschen so am ausgestreckten Arm verhungern lassen, habe ich das Gefühl, ohne wirklich eine lenkende Funktion auch auszuüben.
Ja, das auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, es gibt, als wir das Mehrbesitzverbot aufgehoben haben, es gibt verschiedene Gründe, warum heute die Apotheken sterben. Als wir das Mehrbesitzverbot aufgehoben haben, wurden vermehrt natürlich auch Apotheken gekauft, die schon nicht mehr, also es waren jetzt nicht die besten Apotheken, die gekauft wurden, um es mal so zu sagen. So, und Jahre später merkt man dann, dass es sich auch was hat man gemacht? Man hat die Konkurrenz, die dritte Apotheke auf der gleichen Straße wurde dann eben gekauft vom Platzhirschen, der dann irgendwann gesehen hat, es macht keinen Sinn. Das ist ein Teil der Apotheken, die gemacht werden, sind Filialapotheken.
Das heißt, es ist eine Marktbereinigung eigentlich? Also es gibt keine Berechtigung für diese Apotheke dort?
Es ist eine Marktbereinigung, die auch hätte schon vor Jahren passieren können. Ja, sukzessive. Dann fehlt uns der Nachwuchs. Das ist auch ein Punkt, warum Apotheken keinen Nachfolger finden. Und das Dritte ist, da wo kein Arzt in ländlichen Regionen, lohnt sich halt auch keine Apotheke. Und wir haben Studien gemacht, die ganz klar zeigen, dass der Weg des einzelnen Bürgers zur Apotheke trotz des Apothekensterbens weit unterm Kilometer liegt. Also das heißt, die Entfernung hat nicht wirklich zugenommen, nur es entdichtet sich ein wenig. Und das muss man, wir haben einen Versorgungsmonitor ins Leben gerufen, wo man das auch wirklich transparent sich angucken kann. Und dann sieht man eben auch, wo wirklich Apotheken zumachen und nicht und was es wirklich für den Endkunden bedeutet.
Im Moment haben wir ja einen Online-Anteil, der bei verschreibungspflichtigen Medikamenten zwischen 8% und 10% liegt, also was online über E-Rezepte ausgegeben wird oder über physische ja auch noch, das geht ja auch noch. Oder gibt es das gar nicht mehr?
Im privatversicherten Bereich gibt es nur die physischen, also da der findet noch komplett nicht digital statt.
Okay, habe ich mich gerade gefragt. Und 26% sind nicht verschreibungspflichtige Medikamente, die vom Gesamtmarkt inzwischen online verkauft werden. Das heißt, der Anteil der Online-Apotheken ist ja eigentlich relativ gering noch. Oder wie bewertest du das?
Genau, er ist absolut noch gering.
Es wird ja immer so als so riesig empfunden, ne? Also wenn man so eure Umsatzzahlen sieht, 848 Millionen Euro im Quartal 2026, dann denkt man ja, Wahnsinn.
Genau, das ist natürlich auf ganz Europa bezogen. Und man muss immer sagen, dass der gesamte Markt, der verschreibungspflichtige Markt, 55 Milliarden sind. Also wir reden wirklich immer noch über einen kleinen Kleinstanteil. Die Frage ist, was du eben gesagt hast, wie könnte so eine ideale Welt aussehen? Eine ideale Welt sind immer hybride Modelle. Ja, von online und offline. Wir haben im E-Commerce gesehen über Jahrzehnte jetzt, dass am Ende des Tages das hybride Modell immer das ist, was am längsten währt. Und so, glaube ich, ist das auch in der Gesundheitsversorgung. Wir haben die Telemedizin und wir haben den Doktor in seiner Praxis. Wir haben die Online-Apotheke und wir haben den Apotheker in seiner Apotheke. Und weil wir davon überzeugt sind, haben auch wir eine Kooperation mit Apotheken in ganz Deutschland, denen wir eben sagen, okay, wir haben ein hybrides Modell, wir glauben an das hybride Modell und wir möchten einfach dem Kunden die Optionen geben, über unser Netzwerk, das oder den Weg zu wählen, den er für die Indikation oder den Moment haben möchte. Und das ist einmal der Weg in die Apotheke. Er kann Click und Collect das Paket in der Apotheke abholen. Er kann es aber auch komplett online über einen Versand bei uns bestellen. Also das heißt, er hat am Ende alle Möglichkeiten, von Fall zu Fall zu unterscheiden, wie er am Ende sein Medikament haben möchte.
Der Abda hat ja große Kritik auch an dem Online-Modell immer wieder geübt und geht ja auch vor allen Dingen um diesen Beratungsauftrag und vor allen Dingen auch die Teilhabe an Notversorgung, also Wochenend- und Nachtdienste und Ähnliches. Gibt es dazu auch Gespräche zwischen den Online-Apotheken und dem Abda, wie so eine Kooperation aussehen kann? Weil ich habe ja schon auch gelesen, dass sehr viele Online-Apotheken auch tatsächlich Kooperationen mit dem quasi stationären Wettbewerber haben, um zum Beispiel Logistik auch zu verbessern. Oder zum Beispiel empfindliche Medikamente vielleicht auch auf eine andere Art und Weise auch schneller ausliefern zu können. Wie geht ihr diesen Konflikt an? Weil es ist ja eigentlich schon so eine Versus-Situation. Man hat ja schon das Gefühl, die Analogen gegen die Onliner.
Das ist nicht immer so, aber das
als Außenstehender, also gerade wenn man die Medienberichterstattung sieht, ja.
Als Außenstehender ist es exakt so und offen gestanden kann man das auch sagen, bis heute ist es auch noch so. Und es gibt immer die, die sich ihrer Sache sicher sind und mit denen arbeiten wir seit 25 Jahren gut zusammen und haben eben auch dieses Now-Netzwerk von Now-Partner-Apotheken, die auf unserer Seite gelistet sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Und es gibt halt eben die, die nicht mit uns zusammenarbeiten und da ist es schon ein bisschen ein Gegeneinander, muss man sagen. Ich glaube, das Thema Beratung, wir beraten 24 Stunden, 7 Tage die Woche.
Auf welche Art bietet ihr das an?
Telefonisch und per Mail. Per Mail mit einer Garantie von innerhalb 12 Stunden eine Antwort und telefonisch eben, wir haben eine Erreichbarkeit von 98%, also da bekommt jeder die Beratung, die er möchte. Was wir merken ist, dass, und das kann ich als Apothekerin sagen, die Beratung auf einem anderen Level, und das soll jetzt gar nicht despektierlich sein, sondern der Kunde, wir merken, dass der Kunde sich intensiver mit seiner Frage auseinandergesetzt hat und dass der Kunde auch nochmal in einer anderen Atmosphäre seine Frage stellt. Und ich glaube, das ist schon immer ein Aspekt, den man nicht außer Acht lassen darf. Es ist natürlich immer noch mal diskreter, wenn er uns anruft. Er hat Zeit, er kann dann anrufen, wenn es passt und kann sich auch die Zeit nehmen.
Der Podcast eHealth Pioneers ist eine Produktion der PR-Agentur The Medical Network. Wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn ihr diesen abonniert, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts, Deezer oder Amazon Music. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr möchtet regelmäßig über neue Folgen und Neuigkeiten von The Medical Network informiert werden? Dann abonniert einfach unseren Newsletter. Anmelden könnt ihr euch dafür auf unserer Website themedicalnetwork.de/podcast.
Und ist auch in der Regel gut vorbereitet. Das muss man auch sagen. Also die Kunden, die anrufen und ihre Fragen stellen, die sind schon gut vorbereitet. Und wir können natürlich im Gegenzug vieles oder wir geben vieles dann eben auch als schriftliche Beratung raus. Wir haben zu jeder Bestellung eine Datenbank, auf die wir zugreifen, mit Tausenden von Beratungsmaterialien, wo wir eben zu jedem spezifischen Auftrag im Hinblick auf Kontraindikation, Wechselwirkung, Alter, Dosierung, Anwendung eben dem Kunden nochmal Hilfestellungen geben. So kriegt jeder Kunde bei uns, weil wir nicht wissen, ob er zum ersten Mal das Medikament anwendet oder einfach nur das erste Mal bei uns bestellt. Also andersrum, es kann auch beides kombiniert sein. Deswegen sagen wir immer, jeder, der zum ersten Mal ein Arzneimittel über uns bekommt, kriegt eine sogenannte Erstanwenderhilfe. Ja, das heißt, wir machen ihn nochmal komplett auf alle Themen, die für dieses Arzneimittel wichtig sind, aufmerksam.
Gut, das bekomme ich dann wahrscheinlich irgendwie per E-Mail oder ne, standardmäßig, es sei denn, ich rufe nicht an oder schreibe nicht.
Das bekommt man standardmäßig in den My-Account. Da kann man dann letztendlich bei jeder Bestellung im Account kann man sich die ganzen Materialien angucken. Und was wir jetzt in Zukunft machen werden, wir haben auf jeder Packung nochmal das Datum, die abgebende Apotheke und den Namen des Patienten mit Dosierung als Aufkleber versehen.
Ah, das finde ich gut. Das muss man da sonst selber immer raufkrickeln und dann hält das nicht mit dem Kugelschreiber.
Ja, exakt. Und wenn man das schon macht, dann kann man das natürlich auch mit einem Barcode versehen und das machen wir jetzt. Und hinter dem Barcode liegen dann auch Videos, wo der Kunde nochmal im Detail gucken kann. Das ist jetzt für eine Tablette, die er schlucken muss, nicht so wichtig. Aber spätestens dann, wenn es um Injektionen geht oder Trockensäfte, die aufgeschüttelt werden müssen, dann sind die Patienten schon sehr dankbar, wenn sie diese Materialien haben. Und die haben sie heute auch schon im Account. Aber der Account ist oft nicht bei der Packung. Und wenn wir jetzt sagen, eben in dem Moment, wo er die Packung in der Hand hat, kann er dann über einen QR-Code sich das direkt im Handy angucken. So entwickeln wir das Geschäftsmodell halt eben immer digital weiter, um ihm nachher letztendlich wirklich in seiner ganzen Medikation die Sicherheit und die Handhabung zu geben, die er braucht.
Dann geht es ja noch um das Thema gemeinsame Notdienstzeiten abdecken, was ja auch teuer ist, kann ich mir vorstellen. Also insbesondere auch Nachtdienste, Wochenenddienste, was Personal und so ähnliches angeht. Wird das auch in Kooperation mit den stationären Apotheken organisiert oder haltet ihr euch da vor dem zurück?
Da halten wir uns zurück. Wir zahlen aber, weil wir es gar nicht können, wir zahlen aber in den Fonds ein. Es gibt einen offiziellen Fonds für alle Apotheken, die daran nicht teilnehmen. Das sind ja nicht nur wir und dann wird das finanziell geregelt. Und von daher sind wir genauso Teil des Systems wie alle anderen, nur eben über die finanzielle Schiene, indem wir eben in diesen Nacht- und Notdienstfonds einzahlen.
Okay, wieder was gelernt. Super interessant mit dir, Theresa, weil ich habe so ein paar Lücken noch im Apothekenmarkt, habe ich gerade gemerkt. Ich muss mich mehr damit beschäftigen. Dann noch eine Frage, was ja auch in der aktuellen Diskussion, auch im Zuge der Einführung der DIGAs und Ähnliches immer wieder zur Debatte stand, war ja eine Erweiterung der Leistung der stationären Apotheken. Mhm. Was grundsätzlich hältst du davon? Und würde das Problem der Wirtschaftlichkeit vieler Apotheken auch lösen? Oder ist das im Prinzip eigentlich nur eine Entwicklung in die falsche Richtung?
Das kann ich ehrlicherweise wirklich schwer beantworten. Dafür müsste ich da tiefer eintauchen. Ich glaube, wenn wir gucken, dass wir eine massive Problematik in der Versorgung mit den Hausärzten haben, dann kann ich mir vorstellen, dass man hier und da durch Leistungsverschiebung schon Systemen helfen kann. Ich würde es immer angucken als, wie können wir das System mit den finanziellen Möglichkeiten, die wir haben, und die werden mit Sicherheit weniger und nicht mehr, wie können wir das System möglichst effizient nutzen? Und wenn dann ein Apotheker zusätzliche Leistungen anbietet und so ein anderes System entlastet und das von beiden als Win-Win gesehen wird, dann habe ich da überhaupt kein Problem mit.
Was könnten denn diese Leistungen sein, die eine Online-Apotheke nicht anbieten kann? Also ich habe gelesen, es geht ja auch um Begleitung von chronisch Kranken, Impfen, auch Präventionsgespräche führen, auch zum Beispiel Hilfe bei der Anwendung von digitalen Medizinprodukten im weitesten Sinne, also die auch mit dem Kunden zusammen durchzugehen und das damit auch den Arzt zu entlasten. Sind das so Szenarien, die du für realistisch hältst? Weil da haben ja irgendwie die Apotheken jetzt auch nur so zögerlich die Hand gehoben, habe ich das Gefühl.
Ja, ich glaube, am Ende ist es immer, wir machen das heute schon. Wir haben schon diverse Programme, wo wir mit zum Beispiel Asthma-Kunden durch die Therapie gehen und sie letztendlich in der Therapie halten und ihnen hier auch Hilfestellungen geben, wie man das Asthma-Spray idealerweise anwendet. Wir haben auch schon in großen Studien gezeigt bei MS-Patienten, dass wir die MS-Patienten in der Erstindikation betreuen. Das geht von, wir helfen ihnen, sogenannte Spritzenschemata. Wenn man sich jeden Tag spritzen muss, dann macht man das am besten nicht immer an der gleichen Stelle. Und dann gibt es halt sogenannte Spritzenschemata, dass die Patienten eben genau wissen, wie sie das idealerweise am besten handhaben. Da helfen wir, da nehmen wir sie an die Hand und die Kunden nehmen das auch gerne an. Also das kann aber auch, können wir leisten, kann die Apotheke vor Ort leisten. Ich glaube immer, dadurch, dass wir in Summe digitaler sind und mehrere im digitalen Kontext mit dem Patienten stehen, ist es hier und da einfacher, auch für den Patienten.
Digitale Services sind ja jetzt nicht für den, sag ich mal, alle Patientinnen geeignet. Also wenn wir jetzt nochmal so ein bisschen den Blick in eine ländliche Region lenken, wo vielleicht auch viele ältere Leute auf ihren Höfen oder in ihren Einfamilienhäusern vielleicht auch versuchen, noch ein schönes Leben zu haben, auch wenn sie schon alt und ein bisschen hilfsbedürftig sind. Und da kann ich mir das zum Beispiel überhaupt nicht vorstellen, dass die Person dann, weil es dort keine Apotheke mehr gibt und vielleicht auch keinen Arzt, über eine telemedizinische Betreuung dann ein E-Rezept bekommt und das beim Online-Versandhändler dann auch eigenständig einlösen kann und dann auch noch diese E-Mail liest, oder diesen QR-Code auf der Verpackung dann sich genauer anschaut. Vielleicht ist das auch ein Vorurteil und deswegen meine Frage an dich, habt ihr Daten zu den Menschen, die Heavy-User von Online-Apotheken sind oder bei euch speziell Shop-Apotheken?
Also unsere Hauptkundengruppe liegt zwischen 45 und 65 und dann geht es weiter von
Best-Ager,
dann geht es weiter von 65 bis 75 und drüber. Also wir haben alle und wir hatten auch so, und das Durchschnittsalter ist deutlich höher, als man das immer denkt. Also den 28-jährigen Rezeptkunden.
Na, die haben ja am meisten nichts, ne?
Klar, den gibt es auch, aber wir sind schon genau in dem chronischen Segment, was man auch erwarten würde. Auch wenn man sich die Arzneimittel anguckt, die wir verschicken, dann ist das auch einmal die komplette Apothekenlandschaft gespiegelt. Das ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, okay, da bestellen nur die, weiß ich nicht, die spritzen müssen. Nee, es ist wirklich am Ende die Abbildung der normalen Apotheke. Natürlich gibt es ältere Herrschaften, für die das nicht unbedingt anwendbar ist. Aber was wir sehen, ist, dass dann die Kinder oder Angehörigen für diese Leute die Dienste in Anspruch nehmen und auch das Material in Anspruch nehmen und auch die E-Rezepte einlösen. Das heißt, unser nächster Service geht dahin, dass wir eben in Richtung Family Accounts denken, weil es einmal die Kinder für die Eltern machen, aber auch Eltern für Kinder. Wir telefonieren bei jedem Rezept nach, wo ein Kind unter 12 ist, um nochmal Gewicht und die Dosierung zu checken. Also da gehen tausende von Anrufen auch jeden Tag von uns an unsere Kunden. Das heißt, in 5% aller Rezepte haben wir eine Interaktion mit Kunden und oder Arzt. Und in 90% aller Rezepte haben wir eine Interaktion in schriftlicher Form. Also von daher, das mal vorne weg. Und wir merken mehr und mehr, dass eben für immobile Patienten dann eben die Angehörigen das übernehmen und für die das natürlich deutlich einfacher ist, bei uns zu bestellen, als zur Apotheke zu gehen. Also es gibt Use Cases auch für die Altersgruppe.
Wenn ich mir jetzt mal diese Patient Journey, die du ja auch beschrieben hast, auf die ihr so großen Wert legt, nochmal anschaue. Wir hatten ja schon gesagt, es gibt noch so ein paar so Bruchstellen. Ist es aus deiner Sicht denn zukünftig auch denkbar, dass der ganze Prozess automatisch abläuft, indem man zum Beispiel bei seinem behandelnden Arzt, wenn ich jetzt chronisch kranker Patient bin, ich brauche immer meine Rezepte und so weiter, dass man dort einmal angibt, ich möchte diese Journey über Online-Apotheke führen und dass das dann beim Arzt quasi mehr oder weniger schon festgelegt wird und ich, wenn ich dort die Praxis verlasse, automatisch der Prozess abläuft, ohne dass ich den nochmal anstoßen muss und ich dann mein Medikament von einer Online-Apotheke, die ich vielleicht ausgewählt habe oder die der Arzt vielleicht auch bestimmt, geliefert bekomme. Ist das marktrechtlich in Ordnung im Apotheken- und medizinischen Leistungserbringermarkt? Das müsstest du vielleicht nochmal sagen. Das ist jetzt so eine spinnerte Idee von mir. Aber
wir legen immer großen Wert drauf, dass letztendlich der Kunde am Ende die freie Apothekenwahl hat. Und das soll auch so bleiben. Das ist auch genau richtig. Und am Ende, dass irgendwann mal regulatorisch verändert wird, kann ich nicht sagen, aber wir befinden uns immer noch in der freien Apothekerwahl. Und ja, man könnte mit Sicherheit als Patient sich vorstellen, beim Arzt irgendwann eine feste Apotheke zu hinterlegen. Das gibt es in anderen europäischen Ländern, wo man einfach eine feste Apotheke hat und sagt, das ist meine Apotheke und mit der, bei der möchte ich, dass es bestellt wird. Was mit Sicherheit ein Fall ist, wenn wir über chronisch kranke Patienten reden, die ihr Medikament jedes Quartal neu brauchen, dann macht es mit Sicherheit Sinn, hier über solche Konzepte nachzudenken. Dass man halt eben sagt, okay, es gibt eine Jahresverordnung und dann wird einfach zur Not nur abgerufen, um es allen Parteien leichter zu machen. Dem Hausarzt, der eigentlich nur ein Rezept ausstellt und nicht uns und dem Patienten. Ja, und vornehmlich dem Patienten.
Ich glaube, das ist schon in der Debatte. Ne? Das hat mich nämlich auch sehr gefreut im Rahmen der ganzen Diskussion jetzt über die Gesundheitsreform, weil ich bin auch ein Chroniker, was Schilddrüsentabletten angeht. Und sonst muss ich eigentlich nicht zum Arzt. Und das nervt immer so ein bisschen, obwohl man ja eigentlich froh sein kann, dass es nur das ist.
Aber das sind halt, wir haben halt mal Analysen gemacht und haben das Gaps in Care, also Lücken in der Versorgung von chronischen Patienten uns angeguckt. Und da ist eben ein häufiger Grund einfach, hab's nicht geschafft. So, hab's nicht geschafft. Es ist aber, einem geht's ja gut. Ich sag mal, man vergisst es halt eben auch, weil es einem ja jetzt eben auch nicht immer gleich direkt schlecht geht. Und von daher will man ja eigentlich auch damit gar nicht sich befassen. Und das kann man schon als psychologisch nachvollziehen. Es gibt nur immer dann eine Lücke in der Versorgung. Und das ist jetzt bei der einen oder anderen Indikation weniger schlimm als bei manch anderer. Und von daher würden solche Modelle schon absolut Sinn machen, um auch den Kunden in seiner Therapie zu halten. Weil am Ende geht es darum.
Also es ist natürlich nicht gut, wenn ich dann mal so eine Woche meine Schilddrüsentabletten nicht nehme. Das wäre besser, wenn ich sie einfach durchgehend direkt morgens beim Aufstehen einfach einwerfen würde. In einer perfekten Welt, ja.
Ich sage jetzt mal ja. Ja, natürlich wäre es besser. So, aber genau. Und deswegen sind solche Services, gerade diese Repeat Prescription oder Jahres Prescription, wo man dann eben abruft oder wir dann automatisch einfach, wir wissen ja, wir haben einen Repeat Service auch für jetzt eben ohne, dass automatisch dann das nächste Produkt verschickt wird für den Chroniker. Wir haben eben auch diese Repeat-Erinnerungsservices, die die Kunden nutzen, wo sie sagen, hey, danke, auch für OTC sogar, wenn sie halt eben durchgehend OTC-Präparate nehmen, dann kann man das eben genauso machen und eben auch für Chroniker, die dann sagen, hey, danke für die Erinnerung.
Ich bin ja nun auch sehr offen für digitale Gesundheitsversorgung und ich nutze zum Beispiel häufiger telemedizinische Anwendungen, also gerade wenn es darum geht, dass ich mir Augentropfen oder irgendwas brauche. Dort ist es ja auch sehr convenient, dass man tatsächlich auch vorgeschlagen kriegt, welche Apotheke in der Nähe ich nutzen kann und an wen das E-Rezept direkt gehen soll. Also was natürlich so diese Bestellzeit dann manchmal sagt, muss man nachmittags nochmal wiederkommen, ne, weil das Medikament noch nicht da ist. Ist das nicht auch schon fast so ein Convenience-Moment wie dann über eine Online-Apotheke, weil das ist ja dann für mich, also ich habe bislang immer den Weg gewählt und bin dann brav in meine Apotheke da an meinem Wohnort gegangen und habe nie das Gefühl gehabt, dass ich jetzt da einen schlechten Service hatte. Und deswegen bin ich jetzt auch noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, eigentlich würde ich es gerne komplett online machen. Wie ist da so die Beobachtung bei euren Kundinnen? Ist das auch vielleicht so eruptiv? Du hast ja gesagt, es gibt sehr viele Wiederholungsbesteller. Oder ist das so dieser One Moment in Time, wo man denkt, boah, ist das praktisch, das mache ich jetzt immer so?
Ich glaube, wenn man es einmal gemacht hat, dann hat man die Convenience genossen und dabei vielleicht auch, ja, 87% machen es dann eben auch so. Es ist mit Sicherheit erstmal was Neues. Ja, und ein Markt muss lernen. Und ein Markt musste lernen, dass es ein E-Rezept gibt. Und ein Markt musste lernen, dass das jetzt irgendwie mit der Karte ist und dass wieder eingesteckt werden muss. Und ein Markt musste lernen, dass man das jetzt an ein Handy halten kann.
Ja, ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir da noch viel mehr aufklären, weil das, was du am Anfang des Podcasts erklärt hast, wie es eigentlich dann funktioniert, ne? Also dass man das E-Rezept an die Online-Apotheke freigeben kann. Es ist ja mehr oder weniger, das ist auch etwas, was man, glaube ich, nicht oft genug nochmal erklären kann, weil das hört sich irgendwie so an, als wenn man da, ne, was haben muss, wo man die Karte reinsteckt, ne, in seinen Computer oder sein Keyboard oder irgendwie so ein sowas, was man halt vom Arzt oder von der Apotheke kennt, und so ist es halt nicht. Also jeder, der ein Smartphone hat, der kann das eben auch.
Der kann es eigentlich machen. Und, genau. Und wir haben halt, aber es muss halt eben, es braucht so eine gewisse Marktdurchdringung, bis das verstanden wurde. Und das braucht einfach hier und da auch seine Zeit. Aber ich sag mal, jetzt haben wir 22 Jahre gewartet. Jetzt können wir auch noch, also jetzt, genau, steht der Tropfen, holt den Stein. Und ich glaube, am Ende Qualität. Und wir sind halt schon überzeugt davon, dass es eine gute pharmazeutische Dienstleistung sein muss. Deswegen legen wir auch seit 25 Jahren Wert auf eben diese Beratung in digitaler Art und Weise, bis hin aber eben dann auch zum Telefonanruf. Wir haben hier Millionen an Anrufen jedes Jahr. Und von daher, glaube ich, ist es einfach, die Zeit spielt für uns und die Convenience und auch das gute Produkt am Ende des Tages, was wir im Markt anbieten.
Hast du auch das Gefühl, dass Online-Apotheken auch mit Unterstützung von KI auch noch besser in der Beratung sein können? Also in Zukunft, weil ich kann mir vorstellen, dass ihr ja eure ganzen Kundenberatungsgespräche und eure ganzen Erfahrungen, na, was sind so die typischen Fragen der Menschen zu bestimmten Medikamenten, dass man da ja mit KI sehr gut auch nochmal verdichten kann, Informationen verbessern kann. Ist das auch nochmal so ein Push, den ihr erwartet jetzt mit diesem AI-Hype?
Also was wir uns vorstellen können, ist, dass man in erster Linie erstmal guckt, dass man vorqualifiziert oder dass man durch ein Themengebiet, ich bin MS-Patient, an die MS-Spezialisten direkt weiterleitet, um nicht diese ganzen Umleitung, Verbindungen, Weiterleitung, um das erstmal zu verhindern, weil wir schon Spezialisten haben in verschiedensten Gebieten und wir aber nicht 350 verschiedene Telefonnummern anbieten wollen. Und da kann die KI natürlich schon helfen, den Weg zum Experten zu optimieren. Ich glaube, am Ende braucht es noch eine Zeit, der Kunde möchte schon mit jemandem sprechen. Heißt nicht, dass es nicht Dienstleistungen dahin gibt, die eine KI erledigen kann.
Also ein Chat zum Beispiel, ne?
Ich glaube, der Patient, der am Ende zum Telefonhörer greift, erwartet erstmal eine persönliche Beratung. Und die kann mit Sicherheit durch eine KI unterstützt werden. Aber das glaube ich, dauert noch. Ich glaube, es werden eher die Repeat-Prescriptions sein, wo eine KI dann nochmal hier und da unterstützt. Es werden interne Prozesse sein bei uns, wo eine KI unterstützt. Aber ich glaube, die Kundenbeziehung ist das, was wir mit Sicherheit erstmal nicht angehen werden.
Ich kann mir aber auch vorstellen, dass in Zukunft, wenn zum Beispiel auch Privatmenschen einfach stärker auch KI nutzen, um ihren Alltag zu managen, um so Pflichtaufgaben zu organisieren. Also man kann ja heute schon sich quasi automatisch die E-Mails beantworten lassen und so. Nicht, dass ich das tun würde, aber nein, auf keinen Fall. Aber also man hat ja im Moment noch so sehr fragmentierte Lösungen, wo man immer so einen Push bekommt mit Schlafprotokoll oder meine Apple Watch schickt mir einen Push mit, denk an deine Tabletten heute Abend oder so ähnlich. Und das könnte ich mir auch als Service natürlich auch von Unternehmen wie eurem vorstellen, dass man tatsächlich dort auch noch stärkere Schnittstellen hat zu den persönlichen Assistant-Tools, die es sicherlich in wenigen Jahren geben wird für jede einzelne Person.
Genau, da bin ich sofort dabei. Diese Services.
Ich würde es lieben. Und dann auch noch so ein bisschen so Diagnostiksysteme im Smart Home, so eine automatische Toilette oder so ein kluger Spiegel oder was weiß ich. Da ist noch ganz viel Fantasie drin. Siehst du das auch so?
Definitiv. Das fällt bei mir unter Services. Und wenn wir über diese Service-Landschaft reden, da ist mit Sicherheit eine große Spielwiese und ein großes Feld, wo man dem Patienten den Alltag massiv erleichtern kann. Da bin ich sofort dabei. Wenn es nachher wirklich um den vom Patienten gewünschten Kontakt geht, da sollte man dann wahrscheinlich den Patientenwunsch, am Ende vielleicht ist es, ich überlege gerade, wie machen wir das hier intern eigentlich? Intern haben wir immer eine Pyramide. Und die Pyramide, und das ist, glaube ich, wahrscheinlich die beste Antwort, die Pyramide ist am Ende, unten hat man einfach Standardthemen. Und in der breiten Masse Standardindikationen, Standardthemen und immer wieder die gleichen Standardfragen. Und die kann ich schon im Vorfeld, weil ich genau weiß, dass da ein Thema ist, kann ich die schon direkt beantworten. Aber je spezieller entweder die Krankheit wird oder je multimorbider der Patient wird, desto komplexer wird die ganze Sache. Und das oben in unserer Pyramide bleibt dann immer noch mal der Level 4, wo der Mensch sich dann das mit dem Patienten in Kontakt geht. Aber exakt, wenn man sich das Ganze als Pyramide anguckt und eben guckt, was ist das für eine Indikation, wie hoch ist der Leidensdruck, wie hoch ist die Komplexität der verschiedenen Medikamente, die der Patient anwendet, dann wird oben immer meiner Meinung nach oder noch sehr, sehr lange der Mensch als Ansprechpartner bleiben. Unten bei den Standardfragen, und das Einfachste ist immer, wann kommt's? Da kann eine KI wunderbar helfen.
Jetzt hast du eigentlich schon meine Schlussfrage beantwortet, wie ein hybrides System aussehen kann mit eurer Pyramide, finde ich, weil man da natürlich auch genau nochmal diese besondere Special Care für Menschen, die halt auch sehr stark medikamentös unterstützt werden und auch eine ganz lange Patientenjourney haben, da ist vielleicht dann auch, sag ich mal, der richtige physische Kontakt auch wichtig in auch vielleicht spezialisierten Zentren. Also soweit ich weiß, gibt es ja jetzt auch schon stationäre Apotheken, die sich zum Beispiel ausschließlich mit Zytostatika beschäftigen oder andere Schwerpunkte haben. Also so besondere Apotheken, die wahrscheinlich auch zukünftig ihre Berechtigung haben werden. Weil du hast ja zu Anfang gesagt, es gibt immer noch zu viele Apotheken. Gretchenfrage, wir haben jetzt 16.531, glaube ich, wenn mich die KI nicht angeschwindelt hat, in Deutschland. Und wie viel müssen es denn werden, damit sich das System trotzdem noch positiv entwickelt mit den Optionen, die wir haben, die der Service für die Menschen nicht leidet und die Apotheken, die übrig bleiben, auch wieder rentabel sind, weil das sind sie ja offensichtlich gerade nicht.
Exakt. Ich habe immer gesagt, die Hälfte wird es auch tun. Da waren wir bei 20.000, das sind dann 10.000. Es gibt Länder, die gehen deutlich drunter und haben keine schlechtere Versorgung. Im Gegenteil. Es kommt nicht auf die Anzahl drauf an, sondern es kommt drauf an, was man von der Apotheke am Ende erwartet. Und wir sind seit 25 Jahren in den Niederlanden. Und wenn man mal über die Grenze guckt, dann sieht man schon, dass an die niederländische Apotheke und an den niederländischen Apotheker andere Anforderungen gestellt werden, so will ich es mal sagen, und auch an uns.
Kannst du kurz sagen, höhere Anforderungen?
Wie ich finde, höhere, ja. Wir haben einmal im Jahr füllen wir einen Qualitätsindikatoren-Report aus Und das geht so, am einfachen Beispiel, wir müssen dort darlegen und wir sind natürlich, und das sind die Niederlande in Summe, wir sind komplett digital. Das heißt, wir müssen in den Niederlanden angeben, wie viele, einfaches Beispiel, Aspirinpackungen haben wir verkauft und bei wie viel Verkäufen haben wir auf einen Magenschutz hingewiesen. Und idealerweise steht oben die gleiche Zahl wie unten. Und das kontrollieren die.
Das ist krass. Also ich kaufe ab und zu mal Ibuprofen und ich kann mich nicht erinnern, dass ich schon mal auf Magenschutz hingewiesen worden bin. Also ich weiß es, dass ich es nehmen muss, aber also es ist immer so ein bisschen, also meine persönliche Erfahrung mit stationären Apotheken ist sehr unterschiedlich. Ne?
Es gibt keinen Standard. Und das ist genau das, was am Ende fehlt. Und ich sag mal, wenn man...
Da schauen wir mal nach den Niederlanden offensichtlich.
Exakt, da kann man auf die Niederlanden gucken. Die haben halt Standards und das sind diese Qualitätsindikatoren, die von Jahr zu Jahr wechseln. Die haben ein Setup, was immer gleich ist. Aber zum Beispiel, was man weiß, ist, Thrombose ist ein Riesenthema. Und wenn die Patienten ihre Thrombosenspritzen verordnet kriegen, die wenigsten nutzen sie wirklich. Und wir müssen darlegen, wie viel Beratung und wie viel Kunden wir Erstanwendungshilfe gegeben haben bei der Verordnung von Thrombosespritzen. Und das ist einfach ein Schritt weiter. Ein Schritt weiter in der Standardisierung in gewissen Indikationen, was die Apotheke angeht und was die Qualität dann auch angeht. Und deswegen gucken die Niederländer immer auf den Outcome. Die sagen halt, wir haben uns jetzt mal landesweit die Thrombosefälle angeguckt, haben hier eine Initiative in die Apotheken gegeben. Werden wir besser, ja oder nein? Und das sind Themen, sie werden besser. Ja, sie werden besser. Und dann fliegen auch solche Indikatoren, wenn sie die Themen im Griff haben, fliegen die auch wieder aus diesen Fragen raus und dann kommen eben neue Themen rein.
Also auch eine starke Lenkungsfunktion einfach.
Ja, um Qualität zu sichern. Und das ist, glaube ich, was, wo wir noch dran arbeiten können, dass wir eben Qualitätsstandards implementieren in der Apotheke, was Beratung und was die Interaktion mit dem Kunden angeht.
Ja, liebe Theresa, ich glaube, jetzt habe ich auf jeden Fall verstanden, was du in der Pharmazeutischen Zeitung so steil behauptet hast. Redcare fühlt sich Apotheken überlegen bei Beratung und Qualität.
Und das habe ich so nie gesagt, aber...
Nein, hast du so nie gesagt, aber das ist... Wir verlinken den Artikel in den Shownotes, den kann jeder nochmal genau nachgucken. Aber sinngemäß hast du es natürlich gesagt. Und da flippt bestimmt der Ab da ordentlich aus. Und ihr habt hoffentlich gute, produktive Gespräche geführt. Aber ich fand es total spannend. Ich habe noch ein paar regulatorische und technische Dinge von dir gelernt, was auch den Markt für Online-Apotheken angeht. Ich hoffe, das geht den Hörerinnen auch so. Und du sagst, es gibt immer noch zu viele Apotheken, die Hälfte muss weg. Und dein Ansatz ist auch, dadurch, dass du natürlich schon sehr, sehr lange diese Journey auch Online-Apothekenmarkt von Anfang an verfolgt hast, dass sich genau wie im E-Commerce hybride Modelle durchsetzen werden. Also es wird die schicke Boutique geben, also die stationäre Apotheke mit besonderem Leistungsangebot. Und es wird natürlich auch den Online-Service geben, um eben immer mit dem Gesichtspunkt die beste Beratungsqualität im pharmazeutischen Bereich für die Menschen da draußen auch anbieten zu können, überall. Na, ich glaube, das wollen wir ja alle. Und
das vergessen wir manchmal, den Menschen da draußen, um den geht es nämlich am Ende.
Das sage ich auch ganz oft in meinem Podcast und ich sage vor allen Dingen auch immer, wenn dieses Thema kommt, oh, es gibt so viele Verweigerer von Digitalisierung im Gesundheitssystem. Und dann sage ich immer, wir haben die Leute einfach noch nicht mitgenommen, weil wenn man versteht, auch Leistungserbringer, Ärzte und Ärztinnen, wenn die verstehen, wie es wirklich funktioniert und wie auch Qualität und Standards und Evidenz da Einfluss nehmen können, dann schaffen wir das auch. Aber solange wir die nicht überzeugt haben, müssen wir uns nicht wundern, wenn die sagen, das ist mir jetzt irgendwie noch nicht so klar. Ne?
Genau, aber wir geben uns große Mühe.
Absolut. Unter anderem mit diesem wunderbaren Podcast, der mein absolutes Lieblingsprojekt ist, schon seit 5 Jahren.
Das glaube ich.
Ich sage ganz herzlichen Dank, Theresa Holler. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass du ja einzige Frau im Vorstand eines börsennotierten Health-Tech- bzw. Pharmacy-Players bist. Und das finde ich natürlich auch ganz klasse und ich hoffe, dass da bald noch ein paar mehr Frauen sitzen werden.
Da freue ich mich immer drüber. Ich muss aber sagen, ich schätze auch sehr meine männlichen Kollegen, die es mir immer leicht gemacht haben. Also von daher alles gut.
Also Grüße gehen raus an die männlichen Kollegen und bis dahin, Theresa. Viel Erfolg weiterhin.
Übrigens, dieser Podcast ist eine Produktion von The Medical Network. Wir verschaffen digitalen Innovationen in der Gesundheitswirtschaft Gehör. Willst du das auch? Dann freuen wir uns über Likes, Shares und eine Bewertung bei iTunes. Noch mehr spannende Folgen findest du auf unserer Website www.themedicalnetwork.de.